Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Heute mal ein etwas persönlicheres Thema, würde ich sagen. Denn es geht um Einsamkeit in der Beziehung.
Boah! Wow.
Hat.
Ja, betrifft, glaube ich, sehr, sehr viele.
Ja.
Obwohl man stellt sich ja immer so vor, ach, jetzt habe ich die lang ersehnte Beziehung,
ja,
den perfekten Boyfriend.
Ja.
Und dann kommt
das, und dann kommt das Erwachen. Ich finde, das ist ja das, was man immer so denkt, man glaubt immer so als Single. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich in meiner Beziehung einsamer zum Teil gefühlt als als Single.
Wirklich?
Mhm.
Warte, das muss ich kurz nachdenken. Oder nachspüren. Ja, ich glaube, die Dimension der Einsamkeit ist eine andere. Weil du bist Single und du denkst, okay, ich bin einsam, weil ich bin ein Freund.
Ja.
Ist so.
Ja.
Und in der Beziehung geht man auch irgendwie, die Erwartungshaltung ist eine andere. Man geht davon aus, jetzt muss ich nicht mehr einsam sein.
Genau.
Und dann kommt doch die Einsamkeit.
Ja.
Ich glaube, ich habe mich im ersten Babyjahr in meiner Beziehung sehr einsam gefühlt. Und ich weiß, dass es am Andi ähnlich geht. Und das ist definitiv kein schönes Gefühl und ich glaube, das war bis jetzt unser schlechtestes Beziehungsjahr ever und es war richtig schlecht.
Mhm.
Kann ich ja jetzt erst, glaube ich, so im Nachhinein so ein bisschen deutlicher formulieren. Hätte ich wahrscheinlich in der Situation gar nicht so krass eingeschätzt.
Will man auch vielleicht gar nicht so betiteln, weil man sich denkt so, wenn man es betitelt, wird es wahr.
Genau.
Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe mich jetzt die letzten Wochen, jetzt geht es wieder, aber da habe ich mich teilweise sehr einsam gefühlt. Und das ist etwas, wo ich mir auch denke, man sollte viel offener darüber reden, weil Einsamkeit bedeutet nicht immer gleichzeitig, dass die Beziehung an sich schlecht ist. Es hat halt auch oft mit so, wie du es gesagt hast, Erwartungshaltungen, aber auch einfach gewisses, nach einer gewissen Zeit, also ist man einfach nicht mehr, diese Verliebtheitsphase ist irgendwo vorbei und man hat sozusagen die rosa-rote Brille auch abgesetzt. Man sieht sich klarer und es gibt einfach Phasen, wo der eine mehr arbeiten muss als man selber. Oder an andere Prioritäten setzt. Und das dann auch so zu kommunizieren, ohne dass es zu Streitigkeiten führt, ist ein Struggle.
Ich glaube, dass man das sogar vielleicht sehr positiv sehen kann, dass man dieses Gefühl einmal wieder hat, weil dann ist man tatsächlich in der Beziehungsrealität ein bisschen angekommen.
Absolut.
Was ja auch sehr wichtig ist.
Ja, hat mein Therapeut auch gesagt.
Ah, wirklich? Ja, weil ich glaube, wenn man halt immer so in dieser Phase ist oder in dieser Phase sein möchte, der andere gibt mir alles, was ich brauche und ich brauche nicht mehr zum Leben wie Luft und Liebe. Wir kennen das Gefühl, es ist wunderschön und super.
Ja.
Aber es ist halt einfach nicht echt.
Ja.
Es ist nicht von Dauer und diese Flüchtigkeit macht es ja so wunderschön und reizvoll.
Mhm.
Aber der Alltag ist eben nun mal oft hart. Oft sehr unromantisch. Man kann einfach auch selber nicht immer dem anderen geben, was der jetzt vielleicht brauchen würde oder gerne hätte. Und ich glaube, wenn man dann gerade jetzt, wenn man das aus der eigenen Perspektive betrachtet, wenn man dann selber eher damit konfrontiert ist, der andere will ständig irgendwas von mir und ich habe ständig das Gefühl, ich kann es ihm nicht recht machen, ich kann ihm das nicht geben, führt das langfristig sicher zu mehr Schäden in der Beziehung.
Absolut.
Wie wenn man diesen Phasen einfach auch ihren Raum lässt und sagt, jetzt ist wieder so eine Phase, da sehen wir uns nicht so viel, da spüren wir einander nicht so viel, wir haben vielleicht auch nicht so viel zum Reden. Und dann vertraut man einfach auch darauf, dass sich das Leben wieder irgendwie fügen wird und dass es auch wieder gut wird.
Mhm.
Ich glaube, dass man dieses Vertrauen in die Beziehung, dafür arbeitet man am Anfang ganz, 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 ganz hart. Ich glaube, gerade Frauen, die wollen ganz viel richtig machen in der Beziehung und ganz viel Basisstärken, viel kommunizieren, viel Zeit miteinander verbringen.
Mhm.
Und das ist echt das Skill. Ich glaube, dass die Natur das relativ smart eingefädelt hat. Und irgendwann muss ich das Ganze so ein bisschen loslassen, wie so Schiffchen, wie so ein kleines Papierschiffchen auf dem See.
Mhm.
Und dann muss ich halt darauf vertrauen, dass das einfach gut wird. Weil wenn ich immer versuche, da echt so akribisch dran zu arbeiten und die Basis ständig stärken möchte, wenn der andere einfach nur seine Ruhe haben möchte, da ist man, glaube ich, eine sehr nervige Beziehungspartnerin, wenn man ständig an der Beziehung arbeiten will.
Mhm.
Und ich bin selber wahnsinnig oft eine sehr nervige Beziehungspartnerin, also ich spreche aus Erfahrung, glaube ich.
Ja, ich
Nein, weiß ich da, Andi sagt mir das auch, ich bin oft sehr nervig.
Ist auch okay.
Aber ich glaube, die Wichtigkeit, dich, ja. Wir kennen mich, ich bin manchmal sehr nervig. Aber ich glaube, die Wichtigkeit ist trotzdem, diesen Moment auch nicht zu verpassen, wenn es wirklich was zum Reden gibt.
Ja, das ich ist glaube, so schwierig. Ich glaube, die Schwierigkeiten, also zum Beispiel jetzt in meinem Fall, um das jetzt an ihr in diese persönliche Richtung auch zu gehen, weil ich finde es halt da einfacher, darüber auch zu reden, weil es eben gerade so aktuell ist. Man muss sich auch an diese Situation erstmal wieder gewöhnen. Erstens, in der Kennenlernen- und Verliebtheitsphase, man verbringt so viel Zeit miteinander, man kriegt halt auch nicht genug voneinander.
Mhm.
Und da ist dieses ständige sich gegenseitig begehren vollkommen präsent. Und das wird irgendwann mal, kommt der Alltag und es ist auch voll schön. Aber irgendwann mal ist es halt schon, man ist so im Alltag drinnen, dass man manchmal vielleicht sogar auch vergisst, dass der andere andere Bedürfnisse hat.
Mhm.
Und zum Beispiel mein Partner ist da sehr ähnlich wie ich. Wir sind sehr arbeitsgetriebene Menschen.
Ja, fühle ich auch sehr.
Und deswegen ist, wir beide haben das Problem gehabt. Also ich hatte es sogar, glaube ich, zuerst, bevor er es hatte, habe ich mich so in die Arbeit geschmissen, das war jetzt so im November, Dezember, dass ich eigentlich gar nichts für diese Beziehung getan habe, aber dann irgendwie erwartet habe, dass es einfach läuft.
Ja.
Und dann hat das geswitcht, halt dieser, das Arbeitspensum halt bei ihm und er hat mir gemacht. Und auf einmal ist mir klar geworden, hey, man muss ja aktiv irgendwie Beziehung gestalten, dass man, weil wir haben zusammen zwar gegessen, einen Film geschaut, aber wir waren nicht in Verbindung miteinander.
Ja.
Und dieses In-Verbindung-Sein, das muss man immer wieder aktiv machen.
Ja.
Und ich war so eigentlich, ich weiß nicht, ich finde, das ist so, in früheren Zeiten hätte ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt die Beziehung beendet.
Das ist witzig, dass du das sagst.
Ja, und jetzt bin ich an einem Punkt, weil ich erkenne, das hat, also ich war immer früher getrieben von dem Gefühl, begehrt zu werden, verliebt zu sein. Und ich habe da auch sehr viel Drama rangesetzt, dass das auch erhalten bleibt, diese Leidenschaft.
Mhm.
Und wenn du das aber dann nicht mehr machst und dieses Drama nicht mehr so stark produzierst selber, bist du auf einmal mit einer, also für mich, um es jetzt so einfach in meinen Worten zu sagen, ich habe eine innere Leere gespürt, die war unendlich auf einmal. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann diesen Menschen gar nicht mehr greifen und er entgleitet mir. Oder
ich habe das so gehabt, ich fühle das so sehr, ich habe das genauso gehabt.
Ja, und dann habe ich aber jetzt zum Beispiel, merke ich, wir haben jetzt wieder so ein paar Tage einfach wirklich miteinander verbracht, in Verbindung sein, auch immer in Kontakt zu ihm, wirklich da sein, im Hier und Jetzt und eben wenig Handy und whatever. Und das hat sofort wieder einen Switch gegeben.
Mhm.
Und mir ist dann eigentlich eingefallen, warum wir diesen Podcast ja auch irgendwann mal begonnen haben, vor wunderbaren 6 Jahren, dass es eigentlich genau diese persönlichen Sachen ja auch waren, die, wo wir immer so gepriesen worden sind, dass wir das so anders machen als sehr viele andere. Und ich habe mir dann gedacht, so, es ist zwar ein sehr persönliches Thema und auch ein bisschen schmerzhaftes Thema, weil es noch nicht so lange her ist. Aber ich habe mir gedacht, so, es ist aber gut zu öffnen, weil ich glaube, es geht ganz vielen so, weil man halt nach dieser, sage ich jetzt mal, längeren Singlezeit, man ist so glücklich, endlich in dieser Beziehung zu sein. Und auf einmal kommt diese Realitätswatsche und dann ist auf einmal diese innere Leere. Und mein altes Ich hätte vor dieser inneren Leere einfach wäre geflohen. Und ich bin gerade hier am Halten.
Voll schön.
Und das ist aber schwierig.
Ja.
Lach nicht so hämisch.
Nein, weil es
Madame
gar nicht hämisch.
Beziehung.
Nein, gar nicht hämisch. Aber nein, weil ich das so kenne, wirklich.
Ich kenne das voll. Wir reden ja privat ja auch.
Wir reden sehr viel privat auch, ja. Nein, ich kenne dieses Gefühl, mit dass man auf einmal diese Leere, also mit dieser Leere konfrontiert ist.
Mhm.
Ich habe das echt nach 2 Jahren so krass gehabt, weil ich auch dann eben nur diese eine Art von Beziehung gekannt habe.
Ja.
Nämlich die, in der ich Drama mache, damit die Beziehung
am Leben ist.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es am Leben sein sollte oder ob es einfach, ob ich so viel produziert habe an Drama, damit ich es so viel wie möglich spüre. Aber eben nur ich.
Ja, ja. Ja, weil der andere spürt es ja anders.
Der andere denkt sich, alter Vater.
Ja, aber ist auch schwierig.
Hilfe.
Weil, natürlich, tut mir auch schwer. Ich tue mir echt schwer. Manchmal denke ich mir so, ich weiß genau, wie ich es abfackeln kann.
Einmal fett Benzin drüber geleert und angezündet.
I'm burning this bridge down. Aber ja, es ist weird, weil man ist
warum
so drin.
Warum macht man das?
Ich glaube, weil wir beide jetzt auch, wir schon tendenziell Menschen sind, die sich sehr spüren wollen. Ich glaube auch, dass immer on the edge in der Arbeit gehen, immer alles geben, ist ja auch ein extremes Leistungsanerkennungsding. Und ich glaube, wenn wir in Beziehungen nicht diese durchgehende Bestätigung bekommen, das hat ja auch was damit zu tun. Ja, auf einmal müssen wir selber uns diese Bestätigung geben.
Ja, und das super.
Und das ist halt, glaube ich, relativ schwierig für manche. Ich weiß es von mir. Also ich bin ja jemand, ich bin super leistungsgetrieben. Extrem. Und ich versuche das wirklich runter zu reduzieren und mich eigentlich sogar versuchen wegzudrehen von dem, dass mich meine Leistung definiert.
Aber geht es dir auch so zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du versuchst gerade das Drama in deiner Beziehung nicht zu machen, weil du auch eben da mit so einer Leere konfrontiert bist, wenn du das nicht machst. Ich habe nämlich gerade auch das Gefühl, weil du sagst, die Arbeit, und ich versuche das jetzt auch gerade aktiv, ich habe auch gerade so eine Phase, wo ich versuche, okay, die Arbeit ist nicht alles, Karriere ist nicht alles, dass man das loszulassen auch wieder so Leere bereitet.
Ja, aber du fühlst ja mit Arbeit viel. Du fühlst diese innere Leere, fühlst du ja mit Arbeit, mit Beziehungsdramen, whatever. Aber diese Leere auszuhalten und sich zu denken, okay, es ist schwierig, es ist wieder tiefe Ozean, es ist wieder Marianengraben, der vor einem liegt. Und ich finde, das ist teilweise so beschissen, weil ich mir oft denke, was würde das verändern? Wie kann ich diesen Graben füllen, ohne jetzt meinem Partner so viel abzuverlangen, mich so sehr in die Arbeit zu schützen? Weil das Nächste, was ich mache, zum Beispiel ganz alltägliches Beispiel von mir, wenn ich nicht Zeit mit meinem Partner verbringe am Abend, arbeite ich teilweise bis 2 Uhr in der Nacht durch. Und ich kann nicht entspannen.
Same.
Und dieses nicht entspannen können ist etwas, was definitiv meine Eltern, also vor allem meine Mutter mir beigebracht hat. Dieses, wenn man zum Beispiel nur faul auf der Couch rumsitzt, ist das sozusagen nicht tragfähig, sondern du musst immer was tun. Und ich denke mir dann oft, es ist doch verrückt, dass ich eigentlich meinen Partner unter Anführungszeichen brauche, um in diese, ich chill mal vom Fernseher zu kommen. Oder zum Beispiel früher, wie ich Mitte 20 war, habe ich zum Beispiel, und das ist etwas, was ich jetzt im Nachgang erst gemerkt habe, habe ich sehr oft über den Durst getrunken, damit ich am nächsten Tag Hangover bin.
Boah, das kenne ich ja.
Damit ich nicht arbeiten kann. Ich habe mich in Wahrheit selbst zerstört. Und das ist
ja, betäubt zumindest.
Ja, aber nicht einmal so sehr im Moment, um der Betäubung entgegenzukommen, sondern für den nächsten Tag, damit sozusagen endlich mal Ruhe entsteht.
Damit Ruhe im Kopf ist, ja.
Auch dieses Nichtstun können, weil man so fertig ist.
So entstehen Süchte, glaube ich, ganz ehrlich. Ich glaube, dass die meisten Leute nicht unbedingt nur
nicht diese nur den Spaß,
Action sondern und diesen Wahnsinn haben wollen, sondern einfach diese, dass endlich mal die Gedanken aufhören.
Ja, und das ist ganz, ganz schwierig. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Thema auch gewesen, wo ich mir gedacht habe, das muss man auch ein bisschen enttabuisieren, weil ich glaube, dass man sehr unglücklich werden kann, wenn man darüber auch nicht offen spricht. Das ist zumindest meine Erfahrung, dass man oft auch konfrontiert wird auf einmal. Zum Beispiel, ich habe damit angefangen, mit meinen Freundinnen eben auch mit dir auch offen zu reden, wie es mir aktuell in meiner Beziehung geht. Und ein großer Teil, also nicht alle, aber halt ein großer Teil hat sofort gesagt, naja, aber dann muss das bei der Beziehung, es muss jetzt, und da kam gleich so viel reingeprasselt.
Wirklich?
Also ein Teil hat schon sofort das auch als so, ja, aber wenn sich da jetzt was nicht ändert, dann musst du schon überlegen, ob du das noch willst. Und ich habe mir echt gedacht, so,
hold your horses.
Ja. Halt's zahm, wirklich, halt's einfach zahm. Weil ich glaube, wenn ich jedes Mal die Freundschaften, die es betroffen hat, aufgegeben hätte, in der Sekunde, wo die mir am Arsch gegangen wären, wäre die Freundschaft vielleicht nicht einmal ein Jahr alt geworden. Sorry to say.
Ja.
Keiner ist perfekt. Und ich habe mir dann auch gedacht, das liegt vielleicht auch nicht immer am Partner. Das liegt ja auch oft an einem selber. Wieso halte ich das nicht aus? Weil zum Beispiel, es ist jetzt nicht so, dass mein Partner sich nicht bemüht in dieser Beziehung. Ist ja überhaupt nicht der Fall. Bemüht sich total. Zum Beispiel jetzt ist mit dem Hund unterwegs den ganzen Tag, hat für uns urgutes Essen gekauft, plant unser Abendessen. Er macht sehr viel Beziehungsarbeit, versucht mir Mental Load abzunehmen, zum Beispiel eben mit dem Hund. Aber diese Leere ist trotzdem mein Problem. Das ist mein Issue. Ich weiß gar nicht, ob er das so stark empfindet, weil für ihn, wie ich ihm das mal erklärt habe, hat er mich nur groß angeschaut.
Der denkt sich, Alter, ich bin froh, wenn ich am Abend auf der Couch liege und einfach einschlafen kann und sie kämpft mit irgendeiner Leere was.
Ja, aber er ist zum Beispiel aber leider der gleiche Faktor. Wenn ich nicht bei ihm bin, arbeitet er auch bis 2 Uhr in der Nacht. Also irgendwo ist er ja auch getrieben. Kann das vielleicht nicht so betiteln wie wir jetzt beide, weil wir das vielleicht doch mehr gewöhnt sind als Frauen, dass wir mehr darüber reden oder so sozialisiert sind.
Ich glaube, Männer zerdenken dieses Thema oft nicht. Für die, also ich merke das oft in Gesprächen mit dem Andi, weil ich sprich sowas halt auch immer an. ja, mittlerweile, sonst, ne? Ja, das ist arg, weil früher war ich dann schon eher so, oh, jetzt muss ich meine Worte sehr sorgfältig wählen, damit ich den jetzt nicht irgendwie verschrecke oder ihm das Gefühl gebe, es passt mir was an der Beziehung gar nicht mehr oder so. Und mittlerweile habe ich dann echt so Phasen, wo wir uns hinsitzen und ich so, boah, momentan ist irgendwie der Hund drin, oder? Ja. Und er schaut mir dann oft so an und sagt, ja, ist halt einfach gerade mal wieder so eine Phase. Der denkt da gar nicht so viel drüber nach. Er zerdenkt das nicht so. Und ich glaube, du und ich eher schon. Wir sind von diesem Schlag Menschen, die
Overthinker.
Und vor allem optimieren wollen.
Ja.
Und ich glaube, man muss wirklich ein bisschen Abstand davon nehmen, dass man glaubt, Beziehungen können optimiert werden, weil sie können es nicht. Es gibt sicher Verhaltensweisen und Muster, die man einstudieren oder auch wieder verlernen kann in einer Beziehung oder Arten und Weisen, wie man eben ein Zusammenleben gestaltet. Das sind ja immer so Tänzchen.
Konflikte löst.
Ja, genau.
Ja.
Und ich glaube, da kann man schon immer was drehen.
Mhm.
Aber so per se, ich meine, was ist der Status quo von einer perfekten Beziehung? Das ist ja erstens einmal, ist das so wahnsinnig individuell für jeden einzelnen Mensch.
Mhm.
Und dann ist es nur dazu situationsabhängig. Und dann ist es nur dazu äußeren Einflüssen unterlegen. Ich kann die perfekteste Beziehung der Welt haben, wenn plötzlich irgendwer schwerst krank wird, ist die Beziehung ja irgendwo trotzdem, oder die Situation trotzdem scheiße, wenn die Beziehung gut ist.
Ja.
Also wo ist es gut, wo ist es schlecht und was glaubt man optimieren zu müssen, ist die Frage. Und ich weiß nicht, ich habe dieses Thema, ich kenne das halt auch aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut. Ich habe dieses Problem, mich wieder mit mir selber beschäftigen zu müssen, jetzt gerade eben, wo Babybohne wieder größer wird und ich mehr Autonomie habe.
Mhm.
Es wird jetzt schon wieder besser, aber die ersten Wochen, wo ich gemerkt habe, es verändert sich gerade wieder massiv viel bei uns zu Hause, da war ich so, weißt du, du sitzt da, ebenso wie du wahrscheinlich, um 1.53 Uhr in der Nacht. Ja, was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt da?
Mhm.
Wo ist meine Arbeit? Wo ist meine Aufgabe? Wo ist mein Rahmen? Wo bewege ich mich? Wo bin ich?
Du stehst neben einem Vintage-Verkäufer.
In deinem nächsten Projekt.
Ja,
ja, voll. Und da muss man sich halt irgendwie, ich glaube, auch wieder ein bisschen zurücknehmen und einfach echt, ich meine, ich tue mir da auch wahnsinnig schwer, aber sie einfach, ich habe mich jetzt echt mal gezwungen, auch, mich einfach mal auf meinen Lesesessel zu setzen. Da habe ich nur 2 Stunden gehabt, bevor ich Boni wieder abholen habe müssen. Mhm. Und dann war ich so, könnt jetzt das nächste Projekt, könnt jetzt die nächste Podcast-Folge schneiden, könnt jetzt, und dann war ich so, na, jetzt probier mal. Sitze ich mal hin und lese ein Buch, das war massiv unangenehm.
Ja.
Die erste Stunde war so, boah. Und danach bin ich so ein bisschen reingekommen. Aber ich weiß nicht, woran liegt es, dass man sich nicht mehr entspannen will, weil man so Angst davor hat, dass einem alles entgleitet. Wann ist das gekommen? Weil ich kann mich erinnern, mit Mitte 20 habe ich das noch nicht so verspürt.
Ich glaube, weil wir oft das Gefühl haben, ich glaube, irgendwo ist es beigebracht worden, du hast mit Mitte, Anfang 20 theoretisch, darfst du deine Studentenzeit genießen. Und ich glaube, uns wurde sehr stark immer eingetrichtert, wie erwachsen sein zu sein hat.
Mhm.
Immer im Tun, immer im Machen. Und ich glaube auch, dass das Frauenbild, was uns beigebracht worden ist, schon sehr so, sei eine Businesswoman, sei eine Karrierefrau. Das war schon sehr der Tonus.
Der Hustle-Vibe, ja.
Der Hustle-Vibe war schon.
Girlboss.
Ja, aber noch bevor Girlboss a thing war, würde ich sagen, zum Beispiel, wie ich ein Teenager war, ich war 18 und ich habe bei einer Homeparty einfach mal gesagt, so, ja, eigentlich mein Ziel ist es, früh Mama zu werden und ich würde gerne Mama und Hausfrau sein.
Schweigen.
Ja, es war wirklich, es war das große Entsetzen. Und weißt du, das Fun Fact war, dass mich alle Frauen angegangen sind in dem Raum.
Mark.
Und ich glaube, das war halt für mich.
Vermutlich wäre ich eine davon gewesen.
Wahrscheinlich. Gut, dass wir uns nicht gekannt haben, sonst gäbe es im Podcast nicht. Nein, aber ich habe mir damals gedacht, so, okay, ich darf so nicht sein, weil das ist sozusagen etwas, was von unserer Gesellschaft nicht. Wir sind jetzt die Frauen, die alles unter einen Hut bekommen müssen.
Schrecklich.
Und das ist teilweise nicht einmal possible. Also. Zeig mir,
das ist eine Illusion, die wirklich echt schädlich ist.
Ja, weil das ist auch ein, wir haben es, glaube ich, in einer Mama-Geflüster-Folge auch besprochen, dieser Überperfektionismus, den dann Mütter versuchen, an den Tag legen zu müssen oder gedacht wird, dass es so sein muss, das ist ja nicht gesund. Und ich glaube, aber das wurde uns sehr stark beigebracht. Und ich meine, ich habe ja keine Familie, aber an sich, ich habe auch trotzdem das Gefühl, den Haushalt zum Beispiel nicht einfach sein lassen. Und bei mir ist es nie gefühlt so ordentlich, wie ich es gerne hätte. Und ich habe da immer so ein unzufriedenes Gefühl, weil ich immer nach mehr.
Mhm.
Und das ist bei der Beziehung, irgendwie ist mir das aufgefallen, dass ich da jetzt zum Beispiel wir haben sehr viel gemacht. Also dadurch, dass wir beide selbstständig sind, haben wir einfach unter der Woche echt 3 Tage Ausflüge gemacht und es war voll cool und ging sich ja gut mit meiner Arbeit aus. Aber wir waren sehr aufeinander pickend und auf einmal ist dieser Alltag da und ich kann auf einmal nicht dieses mehr machen und auf einmal habe ich mich total, ja, überfordert mit dieser, wie du sagst, wie mit dem Sessel auf einmal, wie beschäftige ich mich selber? Und ich habe dann angefangen, zum Beispiel mir urviel mit Freunden auszumachen, was mich aber auch total überfordert hat, weil du bist ja dann social, mit wem? Weil zum Beispiel mit meinem Freund muss ich nicht social sein, da kann ich auch manchmal einen Film schauen. Mhm. Aber das ist total crazy. Aber es ist voll
gut, dass du die Unterscheidung schon spürst.
Aber es ist total crazy gewesen, wie ich versucht habe, auf einmal dieser Sessel-Thematik zu entgehen. Dieses beschäftige dich mal selber, aber ohne etwas machen zu müssen im Sinne von to do.
Ich glaube, dass wir unser Hirn ganz krass auf Produktivität geprimed haben und irgendwie tut es schon fast weh, weil es eigentlich so ein bisschen ersucht worden ist. Wie das Chicken. Ich glaube, das Arbeiten und dieses Beziehung optimieren, das ist irgendwie das Rauchen der Millennials.
Ja.
Und ich glaube, irgendwann ist, gerade weil du sagst, alles unter einen Hut kriegen, und das betrifft sicher nicht Mamas genauso, weil es betrifft ja Beziehung und Haushalt und Karriere. Das ist, und dann nur Kind on top ist auch nochmal was anderes, aber auch dieses Dreiergespann oder von Herkunftsfamilie und Schwiegerfamilie und du musst gar kein Kind da sein. Aber ich glaube, irgendwann ist halt aus, du kannst alles machen und du kannst alles werden und du kannst alles sein, halt du musst alles machen und du musst alles werden und du musst alles sein worden.
Ja.
Und ich weiß auch gar nicht, wem wir immer alles recht machen wollen und warum man glaubt, dass das Erwachsenenleben so sein muss. Ich kann mich echt noch ganz oft erinnern, wenn ich mal als Kind und Jugendliche gedacht habe, so wie ihr Idioten werde ich sicher nie, wenn ich erwachsen bin.
Und jetzt ist mir genauso. Ich habe genau den Satz zu einer meiner besten Freundinnen letztens gesagt, ich habe meine Mutter nie verstanden, warum sie sich nie mit ihren Freundinnen einfach trifft. Sie kann sich ja ständig mit denen treffen, sie ist ja erwachsen.
Ja.
Und sie macht es nie.
Ja.
Und jetzt verstehe ich es, weil jedes Mal, wenn ich meine Freundinnen spontan frage, hey, hast du Lust, was zu machen? Die sind für 3 Wochen ausgebucht.
Ja, furchtbar.
Und das ist halt, einerseits ist man ja selber in diesem Modus drinnen. Und ich merke das zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die sehr viel jünger ist als ich. Also die ist, ich glaube, jetzt 14 Jahre jünger. Und ich liebe, sie ist meine kleine Schwester. Und es ist irgendwie so witzig, weil sie mich uroft fragt, so spontan, ja, ich fahre jetzt nach Wien, mach mal was. Und ich sage uroft, es tut mir voll leid, ich kann nicht. Und es tut mir dann aber auch innerlich weh, weil ich mir denke, ich sage auch in Wahrheit Nein zu meinem jüngeren Ich. Weil es genau das ist, was ich früher mir auch immer gedacht habe, warum machen das die nicht? Aber jetzt versuche ich das halt mehr frei zu nehmen. Gleichzeitig durch dieses mehr Freischaufeln kommt diese Leere viel stärker.
Ja.
Und das ist ein sehr interessanter Prozess, den ich gerade spüre. Ja,
ich verstehe es. Ich glaube, dass man da echt nur ganz, ganz viel vielleicht untersuchen sollte, warum das einem gewissen Alter so krass kommt, weil ich beobachte es zum Beispiel auch so ein bisschen eben auch bei den Schwiegereltern, dass die oft mit dem, wenn es mal nichts zu tun gibt, fast ein bisschen überfordert sind, obwohl die echt ein krasses Pensum haben.
Ja.
Mit Kinderbetreuung plus Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen, wo ich mir oft denke, oh mein Gott, also dass die nicht sagen, hey, ihr könnt euch die Wochen selber auf euer Kind schauen, weil wir brauchen jetzt mal Auszeit.
Mhm.
Das ist finde ich voll bewundernswert. Und gleichzeitig denke ich mal, warum nehmt ihr euch zum Beispiel nicht mehr die Freiheit aus, also einfach einmal auszusteigen? Gleiches auch bei meiner Familie. Sie sind zwar noch nicht jetzt in der Pension, aber trotzdem merke ich das halt auch immer wieder, dass diese Generation sich nur weniger Auszeiten annimmt aus diesem Hustle. Und ich weiß nicht, ist es vielleicht auch wirklich was natürlich kommt, je älter man wird, weil man möchte immer alles unter Kontrolle haben. Ist es was mit dem Erwachsenwerden einhergeht, mit dem, dass man eine Karriere am Laufen halten möchte oder muss oder Geschäft oder so, dass man einfach immer performen muss? Oder ist es irgendwo auch so diese Angst vorm Loslassen, die innere Verlorenheit oder einfach auch das, dass man nicht mehr genießen kann?
Ja, was nicht.
Sich einfach mal zurückzulehnen und auch Dinge passieren zu lassen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt gut sind, sondern auch wenn sie sich vielleicht mal schlecht anfühlen. Ich kann mich nämlich auch erinnern, ich habe als Jugendliche so Einsamkeitsmomente viel mehr genießen können auch.
Ich habe die teilweise geliebt.
Man hat es gefeiert, also ein bisschen, oder?
Ja, man hat so gelitten.
Man hat sich so einen Emo-Song reingehaut und irgendwie dem Regen an dem Fenster zugeschaut und ein bisschen so gerät.
Ja, aber ich glaube, weil man das zelebriert hat, weil es auch Teil der Kultur, also der Subkultur, in der wir ja beide auch waren, Teil davon war als etwas Gutes. Und jetzt ist unsere Kultur diese Hustle-Culture und ich glaube, wir können das kaum mehr genießen, wenn wir dann nicht irgendwie in diesem Modus sind des Machens vielleicht. Aber bei Beziehungen ist es halt auch mir aufgefallen, und ich habe das in einer Mama-Geflüster-Folge gesagt, ein Frieden im Herzen mit sich tragen, weil ich mir aufgefallen ist, dass ich diesen inneren Groll bekommen habe und da teilweise dann sehr unfair gehandelt habe oder sehr unfair war, weil ich habe meine Erwartungen in Wahrheit nicht mehr ausgesprochen, habe aber in Wahrheit, wir haben uns die unter der Woche kaum gesehen oder nicht. Und am Wochenende war ich so, mein Pressure war schon so, es muss jetzt das perfekte Wochenende sein.
Mhm.
Und ich habe gemerkt, dass ich da einfach nicht fair war. Nicht mir gegenüber sogar fair, ihm gegenüber sowieso nicht. Und dass ich da erst gemerkt habe, okay, wie viel es eigentlich auch bedeutet, wieder diesen Frieden im Herzen einzuladen und zu sagen, auch gewisse Dankbarkeit für gewisse Sachen mehr zu zeigen und zu sagen, okay, es liegt eigentlich auch wirklich leider an mir, dass ich das nicht aushalte, dieses Freisein in einer Beziehung, weil in vorherigen Beziehungen war das eben immer dieses Nähe-Distanz-Spiel und in dieser Beziehung ist es so, du bist frei, du darfst entscheiden, wie viel Nähe und Distanz du gerne hättest aktuell und ich bin slightly überfordert mit
sowas. Ich habe jetzt einmal in einem Erziehungspodcast gehört.
Schön, willst du mich jetzt erziehen, Christina?
Nein, aber das ist um das Thema gegangen, also dass Kinder oft auch zu viele Freiheiten haben durch die Eltern, weil die Eltern der Meinung sind, die können das schon, aber sie brauchen es eigentlich noch nicht oder sie können auch nicht damit umgehen und deswegen, ja.
Ja.
Also gerade so in diesem präpubertären Alter, wo man dann sagt, ja, die Kinder das eh schon alles selber entscheiden, aber das Kind fühlt sich eigentlich unwohl und überfordert dabei, weil es eigentlich diese Verantwortung nicht tragen möchte und dort eben auch die Therapeutin sagt, das ist halt, weil mit Freiheit einfach wahnsinnig viel Verantwortung einhergeht.
Mhm.
Das ist ja in Beziehungen so.
Ja.
Ganz egal, wie ich diese Freiheit in einer Beziehung definiere, ich kann natürlich die Freiheit haben und bekommen von meinem Partner, wenn der sagt, du kannst feiern gehen und du kommst einfach irgendwann in der Früh heim und ich weiß nicht, was du 6 Stunden lang machst. Das gibt mir eigentlich die Freiheit, theoretisch alles Mögliche zu machen in dieser Zeit.
Mhm.
Und es bedeutet aber auch Verantwortung, weil ich weiß, irgendwann rechnet er ja trotzdem wieder mit mir, dass ich heimkomme. Er rechnet auch damit, dass ich unsere Beziehung nicht in Gefahr bringe. Er rechnet damit, dass ich mich selber nicht in Gefahr bringe und dass ich vielleicht dann am nächsten Tag noch halbwegs ansprechbar bin. Also irgendwo ist diese Freiheit Verantwortung. Und ich glaube, diese Verantwortung kann man dann ganz oft irgendwie nicht tragen, weil sie voll schmerzhaft ist. Und ich glaube, auch Erwachsene wünschen sich ganz oft eigentlich jemanden, der mit erhobenem Zeigefinger hinter ihnen steht und sagt, na, du musst nur das und das machen. Du musst nur das und das erledigen. Da gibt es noch was zu tun. Und diesen Erwachsenen haben wir ständig im Ohr und deswegen sitzt du um 2 in der Nacht nur da und arbeitest.
Hm.
Und deswegen schaue ich um 6:30 in der Früh im Bett das erste Mal meine E-Mails an, was absolut crazy ist.
Ja.
Wenn mein Kind nur neben mir schläft und ich schon zum Handy greife, beziehungsweise das Handy hole aus dem Büro, um da die ersten E-Mails zu checken. Und das Absurde ist, und ich weiß nicht, wem es da nur so geht, aber mir gibt es immer so, es hat fast so einen Dopaminrausch.
Ja.
Ich schaue da rein, ich sehe, es ist nichts Schlimmes passiert zum Beispiel, oder es ist irgendwie, keine Ahnung, die Welt steht noch.
Geht gerade nicht unter.
Und dann
ja,
ist so, ja. Und dann kann ich das Handy wieder weglegen, aber es ist komplett gaga. Ich weiß das eh.
Ja, das Interessante ist, ich habe ja angefangen, ich habe eine App auf mein Handy, die mir meine Screenzeit sperrt. Also das heißt, ich kann Social Media nur für gewisse, ich kann nur 10 Minuten drauf verbringen. Generell, dann geht es ins Off, was für die Arbeit ein bisschen hinderlich ist, aber lassen wir es mal dahin gestellt. Also ich empfehle es niemandem, der seinen Algorithmus was Gutes tun will, weil es wird nicht besser. Aber ich habe es gemacht, um vor allem in der Früh nicht mehr so das Erste zum Handy zu greifen. Und was mir aber dann aufgefallen ist, erstens, es geht mir psychisch sehr viel besser, seit ich Social Media nicht mehr so viel nutze. Aber das andere, was mir aufgefallen ist, dass ich auf einmal mit dieser gewonnenen Zeit überhaupt nicht klargekommen bin, weil ich auf einmal wieder noch mehr Zeit hatte und mir dann noch mehr Gedanken gemacht habe. Weil Social Media, mich persönlich zum Beispiel, lenkt TikTok extremst gut und lange ab. Und jetzt, wo ich das immer eingestellt habe für 10 Minuten, sage ich dann halt auch immer, keiner darf mich ansprechen, das sind meine 10 Minuten TikTok-Time.
Ja, voll.
Und ich merke aber auch, dass also manchmal, dass ich das brauche, um mich von meinen Gedanken zu lösen.
Ja.
Weil meine Gedanken so schwer manchmal sind, dass es mich fertig macht.
Ja, ich glaube, wenn man diese Dinge als Entertainment nutzt, ist es eh voll okay. Es hat halt nur so krass Einzug in unser Leben und in unsere Beziehungen erhalten. Und ich glaube, deswegen stimuliert der Alltag in Beziehungen dann oft vielleicht nicht mehr so sehr.
Ja, und man sieht dann auch zum Beispiel, da, und ich weiß, was ich auf TikTok schon so hasse, diese Pärchen, die sich dann an der Hand nehmen und so Pirouettchen machen. Wirklich, literally, I hate you.
Es gibt immer, finde ich, so neue Feindbilder, die dann immer wieder auf Social Media begegnen. Mein Feindbild ist aktuell, weil, ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade irgendwie so eine krasse, eine Wehmut bei der ersten Babyzeit, weil ich die nicht so genießen habe können. Und ich habe das Gefühl, ich habe mir die selber ein bisschen genommen, weil ich so überfordert war. Wobei, ich hätte gar nicht anders reagieren können, aber wurscht. Und jetzt, wenn ich immer so Moms anzeige, kriege, die gerade ein Baby gekriegt haben.
Und die so happy life.
Oh, schönste so Wochenbett, wundervoll. Und ich denke mir immer,
Ja, aber das ist das Komische. Zum Beispiel bei Instagram kannst du ja voll gut auswählen, wen du hast. Du hast in deinen Feed eigentlich nur deine Leute. Nur deine Leute.
Ja.
Und zum Beispiel bei TikTok wird dir das dauernd reingespült. Und ich hatte da einen Moment, da war ich abends alleine zu Hause, habe extra nicht gearbeitet, habe mir die TikTok-Zeit genommen, habe das gesehen. Und dann ist dieses Pirouettenpärchen hingekommen. Und ich habe mir echt gedacht so, ja, ihr schaut vielleicht happy vor der Kamera aus. Ich wünsche euch eh das Beste. Seid glücklich in euren Italien-Urlaub. Ich wäre auch gerne lieber in Italien als im kalten Wien. Aber ich war dann echt so, das löste mir gerade so etwas aus, weil ich mir irgendwo sehnsüchtig wünsche. Nicht, dass ich es herzeigen will, aber es hat mir die Verbindung gefehlt, die das zeigt. Gleichzeitig habe ich mir wieder gedacht, warum haben wir angefangen, solche Momente alles immer abzulichten? Ich finde das schon so weird, weil zum Beispiel, ich muss ehrlich sagen, ich habe von meiner Beziehungszeit kaum Videos oder Fotos. Ich muss mich manchmal dazu nachdenken, so, ich muss ein Foto oder ein Video für uns machen. Erstens für meinen Content, zweitens für auch Erinnerungen zu behalten, weil ich zum Beispiel jetzt zu Weihnachten, wie wir bei seinen Eltern waren, habe ich echt mir gedacht, so, okay, wenn wir ja heute spazieren gehen, muss ich ein Foto, ein Video machen, weil sonst habe ich gar nichts von diesem Wochenende. Und ich habe meine Weihnachtsfotos angesehen. Ich habe kein Foto von Weihnachten.
Echt?
Ja, aber weil ich so in diesen Momenten war oder halt bin, was eh schön ist, aber gleichzeitig löst er mir dann das, wenn ich das sehe, wie dieses Pärchen da vor sich hintänzelt, aus. Ich brauche das ja auch.
Mhm.
Aber halt jetzt nicht unbedingt auf der Kamera, aber im Leben.
Mhm.
Aber gleichzeitig habe ich ja ein tolles Leben. Also ich habe andere Momente und die lichte ich halt nur nicht ab. Deswegen sind sie mir dann nicht so im Geläufig, weil ich sie eben nicht dauernd auch mir vor Augen halten kann.
Aber ist das nicht da irgendwie eine coole Option, wenn du dir denkst, wenn du so einen Moment der Einsamkeit in der Beziehung hast, das ist ja auch wieder eine schöne Gelegenheit, eine Revision zu machen, auch von dem, was man sich selber wünscht. Also mir geht es dann oft so, ich halte sowas auch echt nur ganz schwer aus, aber ich versuche das jetzt gerade ein bisschen so für mich zu klären und dann auch vielleicht gar nicht so viel darüber zu quatschen mit dem Andi oder so, sondern einfach auch zu überlegen, was habe ich mir denn eigentlich gewünscht, wie das Ganze ausschauen soll, wie habe ich mir das vorgestellt, inwiefern weicht es jetzt von der Realität ab und ja. Das ist, ich glaube, es ist voll wichtig, dass man sich im Leben immer wieder selber falsifiziert, wenn das Sinn macht. Weil es gibt einfach ganz, ganz viele Vorstellungen und Dinge, von denen man glaubt, sie müssen so sein. Und ich glaube, es ist oft ganz gut, dass sie dann nicht so eintreten, wie man glaubt, sie müssen so sein. Sondern dass es in der Realität, dass die Realität oft sogar besser, gesünder und echter ist, wie das, was man in seinem Kopf gehabt hat.
Deswegen meine ich ja, ich habe ja diesen Frieden im Herzen dann irgendwo wieder gefunden und dann konnte ich auch wieder die Partnerin sein, die ich sein möchte in einer Beziehung und auch der Mensch sein möchte für mich selber, der ich gerne bin. Und zwar nämlich nicht mit dieser Schwere herumlaufen, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe mir diese Schwere und diese Sache wie ein kleines selber Gefängnis gebaut.
Ja.
Aber gleichzeitig finde ich es halt so spannend, weil ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, die halt auch vielleicht länger Single waren und sich gedacht haben, mit der Beziehung ändert sich das und dann aber trotzdem nochmal mit dieser Einsamkeit konfrontiert werden auf einem anderen Level, weil davor hatte man die Rechtfertigung, man ist ja Single und man hat das ja nicht, aber es ist eigentlich in Wahrheit auch eine Einstellung mit sich selber.
Bestimmt, und ich glaube, es wird ganz bestimmt auch ein Thema sein, das viele Menschen, die in längeren Beziehungen sind, auch gut nachvollziehen können.
Ja.
Ich glaube, es ist definitiv kein Indikator dafür, dass mit der Beziehung selbst was nicht stimmt.
Obwohl man da auch vorsichtig sein muss. Ich habe mit einer Lausche von uns geschrieben, die hat nämlich ein gutes Thema, das verflixte siebte Jahr genannt.
Gutes Thema.
Und das machen wir auf jeden Fall noch. Aber ich habe mit ihr auch ein bisschen so kurz gefragt, wie das bei ihr mit der Einsamkeit war, weil mich interessiert hat eben für die Folge jetzt. Und sie hat geschrieben, an sich hatte sie nicht das Gefühl, einsam zu sein in der Beziehung, nur am Ende haben beide in sozusagen sich mehr mit ihren Stuff entwickelt und haben sich so auseinandergelebt. Und ich glaube, da ist halt diese Balance zu finden, bin ich einsam, weil wir uns beide gegenseitig in so eine getrennte Leben schon wieder entwickeln, oder ist es gerade einfach eine Phase? Ich glaube, das ist manchmal, vor allem zum Beispiel für mich jetzt gesprochen, war es sehr, ich hatte kurzzeitig auch Angst, die Beziehung geht kaputt, weil, aber in Wahrheit war es, der Alltag ist da.
Ich glaube, wenn du so ein Gefühl hast von, also mir geht es halt so, wenn du so ein Gefühl hast von Einsamkeit in der Beziehung, ist da der andere immer nur sehr wichtig, weil wenn du die auseinanderentwickelst, dann ist es einfach so.
Ja, aber ich glaube manchmal zum Beispiel, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da wäre zum Beispiel, jetzt ist die sozusagen diese High-Time der Verliebtheit ist ein bisschen weg, aber ich meine, klar, man lebt halt jetzt Alltag, aber ich glaube, wenn man da jetzt nicht auch ansetzt, Alltag wieder auch zu gestalten, dass man sich sehr schnell auseinander verliert. Und das ist, glaube ich, das, wo ich mir denke, da muss man halt beide natürlich, da muss ich sagen, da muss man auch seine Wege finden. Also ich glaube, das ist ja auch etwas, was man zusammen erstmal eruieren muss, wie man das gestaltet auch
ja,
wieder den Alltag.
Ja, und jede Beziehung braucht wahrscheinlich ja irgendwo so ein bisschen ein Projekt, oder?
Ja, ich glaube nicht nur Projekt, sondern ich glaube einfach so
Ziel, Werte,
Routine.
Mhm, bestimmt auch.
Weil zum Beispiel bei uns ist es schon unsere Routine gewesen, Ausflüge zu haben. Und wie die mal weggefallen sind für eine längere Zeit, war sehr wenig Halt.
Mhm.
Und das ist halt schwierig.
Mhm.
Aber ich glaube halt, ja. Es ist ein spannendes Thema, weil es halt sehr viel mit sich selbst zu tun hat.
Ja, voll. Man steht immer sich selbst gegenüber irgendwann.
Ja, ich finde, mein Therapeut hat was sehr Interessantes zu mir gesagt, weil er hat zu mir gesagt, so, ja, aber sie haben hier zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen es jetzt einmal an und können dran wachsen, oder sie beenden es, oder sie machen es so kaputt, dass es beendet wird und sind dann beim nächsten Beziehung am gleichen Punkt.
Mhm.
Weil es gibt gewisse Themen, und da glaube ich, da gibt es nicht nur die Einsamkeit, da gibt es ganz viele Sachen. Eifersucht, whatever, Verlustängste, man kommt immer wieder zu diesem Punkt dazu.
Deswegen habe ich in vielen Folgen vorher immer gesagt, ich glaube nicht, dass es immer der Ausweg ist, wenn man Beziehung beendet.
Ja, ich glaube nämlich auch, dass wir viel zu schnell in unserer Generation den Ausweg mit dem Aussuchen.
Mhm.
Deswegen war auch der Ratschlag meiner Freundin, der in die Richtung ging, für mich auch so, wo ich mir gedacht habe, so, naja, aber machst du bei einer Freundschaft auch nicht. Nur weil es einmal schlecht läuft. Vor allem, es ist ja nicht immer der andere per se schuld.
Ja, und ich glaube, man kann wirklich an diesen Dingen wachsen, wenn man einmal akzeptiert, dass nicht immer alles bergauf gehen kann, dass manchmal auch was stagniert, dass manchmal auch
bergab geht.
Ist Situation einfach, da ist Status irgendwie schlechter wird, dass die Beziehung vielleicht einmal so ein bisschen abkackt, die Stimmung abkackt. Das ist irgendwo einfach auch part of the game.
Ja, kommt auch immer darauf an, was für ein Game man möchte. Wenn man immer nur das Verliebtheitsgame möchte, muss man halt seine Beziehung nach ein, zwei Jahren immer beenden, weil das sonst hält das
ja, Papa. Spätestens. Dann kannst du noch alle 6 Monate irgendwie noch einen neuen Partner suchen. Und es gibt einfach Menschen, die dieses Konzept so leben.
Ja, ich.
Und die das
kennen genügend.
Ich kenne auch einige. Und ich glaube, dass das für viele durchaus, ich weiß nicht, ob es die innere Erfüllung und die Zufriedenheit so wirklich, wirklich, wirklich mit sich bringt. Ich glaube nicht.
Ich sage auch immer, zu ihr habe ich gesagt, schau, ich will eine Beziehung und ich will diese Beziehung mit diesem Menschen.
Das ist auch ganz wichtig, dass man das weiß irgendwo.
Ja, und ich weiß auch, dass es zum Beispiel einfach manchmal hart auf hart kommt. Ich habe mit meiner besten Freundin die schlimmsten Freundschaftszeiten schon auch durchgemacht. Das ist jetzt eine andere Freundin, also mit der ich dieses Spiel habe, aber ich habe mit ihr ja auch die schlimmsten Phasen durchgemacht. Und manchmal muss man das durchgehen zusammen, wenn man will, mit diesen Menschen zusammen zu sein, in egal welche Beziehungsform man führt. Und das ist wie in Freundschaften, sondern es ist auch, glaube ich, bei Partnerschaften so. Und immer dann zu sagen, es geht nicht so, wie ich will und ich gehe, ist, glaube ich, vielleicht manchmal nicht der richtige Ansatz. Vor allem, ich sage jetzt mal so, wenn Liebe da ist und es ist keine emotionale oder körperliche Gewalt im Spiel, finde ich, sollte man sich schon immer wieder fragen, warum will man eigentlich gehen? Hat man in Wahrheit Angst, weil der andere gerade voll den Spiegel zeigt.
Mhm. Ja, und ich glaube, man versteht Beziehungen, also Ah, jetzt mal auf die Freundin, um auf die Freundin einzugehen. Ich glaube, man versteht Beziehungen von außen ganz oft nicht.
Also kann ich glaub, man ja auch
die,
nicht.
Die Leute, die in der Beziehung sind, die haben einfach so einen krassen Blick auf den anderen. Und es gibt einfach, ich glaube, wir kennen vielleicht nicht einmal unsere beste Freundin so, wie ihr Partner sie vielleicht kennt.
Na null. Ich
Weil
weiß
man,
das
man
auch.
Ist da einfach anders zueinander. Und man ist in einer Beziehung ist man einfach in der meisten Zeit wahrscheinlich am authentischsten.
Ja, und es kennt dich auch niemand so, wie deine Mama dich kennt. Und das ist auch sowas. Es gibt einfach Menschen, die dich anders kennenlernen. Und das ist Familie oft, weil du da auch authentischer bist. Wir treffen, ich habe auch immer zu meinen Freunden auch immer gesagt, so, das ist auch ein bisschen ein Unterschied, ob Freundin oder Mitbewohnerin. Ich finde, Mitbewohner kennen dich auch anders als zum Beispiel Freundinnen.
Deswegen kann man nie mit einer Freundin zusammenwohnen und am besten mit einer Mitbewohnerin nicht super befreundet sein. Das ist meine Meinung.
Na, es kann schon funktionieren, aber ich glaube, es ist sehr schwierig.
Als WG-Kollegin mit Durchgangszimmer kann ich das sagen. Ich habe das jahrelang durchgespielt und das hat für mich nie funktioniert. Ja. Ich glaube, eine gewisse Distanz ist einfach auch wichtig. Und ich glaube, aber Freunde oft und Freundinnen oft nicht das Schlechte wollen. Aber sie sind, wenn du mit einem Problem zu ihnen kommst.
Man möchte manchmal nur gehört werden.
Genau. Du möchtest jammern und du möchtest sie auslassen. Du möchtest,
ist okay.
Dein Köpfchen soll gestreichelt werden.
Ein Tätschler.
Und sie denkt sie, ich muss für die Leonie ihr Problem lösen.
Ja.
Ich habe das letztes Mal mit meiner Schwester gehabt, weil ich habe gerade in der Arbeit halt so ein Thema. Und ich wollte mich einfach nur mehr ausheulen bei ihr. Mhm. Und sie ist gleich wieder so, ja und Sina, du musst aber so und so und du solltest so und so. Und dann habe ich gesagt, Mimi, eigentlich habe ich die nur angerufen, damit ich so ein bisschen jammern kann. Und sie dann so, oh, okay.
Ja, aber
dann war es klar irgendwo. Aber so witzig, weil man ruft wirklich manchmal die Person an und möchte einfach nur diesen Stein vom Herzen haben.
Ja.
Und dann hört man aber so einen Kommentar, dann geh halt, dann beend die Beziehung und eigentlich ist es echt kontraproduktiv in der Situation.
Ja, es gefährdet nämlich auch witzigerweise die Freundschaft.
Ja.
Aber Fun Fact, was ich da noch anhängen möchte, ist, dass ich zum Beispiel bei einer Freundin, wir machen es immer so, dass wir vorfragen, willst du, dass ich zuhöre oder willst du einen Ratschlag?
Das ist ein guter Tipp.
Und das ist auch manchmal ganz hilfreich, weil dann wird man nicht wütend auf die Freundin, wenn man dann sagt, hey, ich will einen Ratschlag und dann sagt sie was. Und was mir auch aufgefallen ist, und das ist vielleicht ein bös klingen für die Singles, die das jetzt vielleicht hören, aber zum Beispiel in einer Beziehung mit Single-Freundinnen immer über die Beziehung zu reden, ist vielleicht nicht ganz so produktiv wie manchmal mit den Beziehungsfreundinnen, weil ich muss sagen, zum Beispiel das, was du mir gesagt hast oder auch was meine beste Freundin mir gesagt hat, hat mir eigentlich mehr geholfen, wieder das Positive zu sehen in einer Beziehung, weil sie da gerade es selber das wissen, weil sie eine abgeschwächtere Meinung oft haben, als zum Beispiel, und das ist es gemein gesagt, aber diese eine Freundin ist Single und ist manchmal auch sehr frustriert vom Single-Dasein und die hat auch einen gewissen Groll manchmal gegenüber dem männlichen Geschlecht und da sind die Fronten manchmal ein bisschen härter.
Mhm.
Und das ist jetzt nicht böse ihr gegenüber gemeint, aber es hat mir einfach das Gefühl gegeben, es ist vielleicht die falsche Ansprechperson in solchen Momenten. Und zum Beispiel die Menschen, die zum Beispiel für mich langjährige Beziehungen geführen oder jetzt eben führen, haben mir eher die gesagt, so, ja, aber das ist normal, durch diese Phasen sind wir auch gegangen, das ist so und so, schau. Und zum Beispiel, du hast auch ganz viel positive Sachen gesagt, so, ja, aber er macht ja das und das und das. Und das hat mir wieder die Perspektive ein bisschen mehr geöffnet. Ich habe meine Scheuklappen wieder ein bisschen abgelegt. Und da muss ich schon sagen, da muss man sich auch manchmal an der Nase nehmen, warum geht man gerade zu der Single-Freundin? Will man in Wahrheit auch manchmal hören, so, ja, es sind alles scheiße. Also habe ich mich ja selber auch erwischt, wo ich gedacht habe, so, ich provoziere da gerade auch ein bisschen so in die Richtung, dass
man
ich
mich... Man
weiß
eh schon, womit man rechnen kann, so ein bisschen, gell?
Ja.
Und bei das manchen ist, Leuten.
Ja, also ich meine, am Ende
tut ja manchmal gut. Ich sag mal so, in einer Situation, wenn du zum Beispiel betrogen wirst und wirklich irgendwie einen Abschluss suchst und du bist dann bei der Freundin vielleicht super aufgehoben, was das Thema betrifft.
Ja.
Aber vielleicht jetzt mit so einem Problem, wo du eigentlich daran interessiert bist, jetzt ein Problem in der Beziehung zu lösen.
Frieden im Herzen zu bekommen. Frieden im Herzen, kommen wir schon wieder Pastorin
kann
vor.
Kann man vielleicht nicht als Single-Person, kann man, nicht muss. Es gibt da wirklich Menschen, die sehr einfühlsam sein können. Ja. Aber dann, ich glaube auch nicht, dass, also dass das Absicht ist. Aber ich glaube,
es ist nie Absicht.
Könnte
ich glaub,
man vielleicht nicht die besten Ratschläge geben. Ja.
Ich glaube, das habe ich zum Beispiel auch lernen. Das ist auch eine Sache, die wir vielleicht mal im Podcast thematisieren, dass manchmal, und das habe ich zum Beispiel den Fall bei mir und auch bei anderen Freunden schon erlebt, dass wir manchmal glauben, jemand macht was böswillig in der Partnerschaft.
Mhm. Und die Freundin verteidigen wollen und so. Ja.
Genau.
Mhm.
Und das finde ich manchmal ganz spannend.
Ja.
Weil warum geht man eigentlich vom Bösen aus sozusagen oder vom Dings aus, wo ich mir oft denke, so in Wahrheit, wir handeln ja auch nicht böswillig.
Ich glaube, es ist so, das Freundschaftsthema bei Mädels ist ganz oft so ein Beschützerinneninstinkt.
Ja.
Wir sind so darauf konditioniert, dass wir am Abend irgendwie schauen, dass wir gemeinsam heimgehen, dass wir uns erkundigen, ob die Freundin sicher heimgekommen ist. Und weil man einfach auch irgendwie sie gegen viele Männer da draußen irgendwie solidarisieren muss, gemeinsam. Und das ist, glaube ich, dann sehr schwierig, dann diese paar guten Männer, die dann irgendwie im Leben der Freundinnen aufpoppen. Es sind ja eh oft auch viele Fails dabei, aber es gibt halt schon natürlich auch sehr viele tolle Männer.
Mhm.
Und die dann zu sehen und die Freundin dann auch zu bestärken in dem, dass der gut für sie ist, da muss man einfach auch selber davon überzeugt sein und das ist auch nicht immer so einfach. Ich habe zum Beispiel einmal einen Fehler gemacht, ich habe einer Freundin sehr viel länger zu einer Beziehung geraten, wie gut gewesen wäre für sie. Andererseits habe ich ja einmal gesagt, sie hätte ihn früher verlassen sollen und es hat ja auch nicht gepasst. Also ich glaube, es ist immer die Frage, was höre ich, zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Intention.
Deswegen vielleicht, wenn ihr Freundinnen habt, die sich über ihren Partner, Partnerin austauschen, mal zu fragen, soll ich zuhören? Oder
das ist echt ein guter Tipp, auf jeden Fall. Aber ja, das Thema, das kennt, glaube ich, echt jeder, der länger in einer Beziehung ist, auf jeden Fall. Und Singles bestimmt auch.
Ja, Einsamkeit ist generell, glaube ich, ein Generationsthema gerade sehr stark. Ich glaube, dass uns die Digitalisierung auf jeden Fall distanziert hat zueinander in Wahrheit.
Aber ich glaube, und das ist also, du hast mir jetzt letztens einen Artikel geschickt, dass die jüngere Generation schon weniger Dating-Apps nutzt.
Ja.
Ich
es
glaube,
geht wieder
es passiert,
in die Gegenrechnung, Gegenrichtung. Aber ich glaube zum Beispiel, was mir jetzt auch auffällt, ist leider, dass zum Beispiel auch, also ich merke ja, dadurch, dass ich also gerade Social Media so wenig nutze, dass man auf einmal wieder ist so, hey, was ist mit meinen Freunden?
Mhm.
Also weil ich gar nicht mehr so viel mitbekomme von ihnen online, bin ich viel mehr im Kontakt suchen mit ihnen.
Ja.
Zwar schon wieder mit einer App, aber halt ich gehe in Kontakt mit ihnen und frage sie, hey, wie war dein Tag, was machst du so? Weil ich es nicht mehr mitbekomme über Social Media oder die ganzen Plattformen. Und da ist mir aufgefallen, dass das eigentlich wieder das Schönere ist. Und was mir zum Beispiel meine Instagram- und TikTok-Pause oder Pausen, besser gesagt, ich konsumiere es zwar, aber halt weniger, gebracht haben, ist, dass ich mich wirklich wieder mit der freien Zeit, die ich habe und der freien Energie, die ich habe, mit dem Menschen in Persona mehr auseinandersetze.
Ja, voll, hat man wieder mehr Kapazität für den echten Mensch.
Ja, weil das frisst schon viel.
Ja, sehr.
Und das sagt euch eine Influencerin. Nutzt die scheiß Apps nicht mehr.
Schluss mit den Social Apps.
Na, aber
außer hey, Spotify und Apple Podcasts, weil dann wisst ihr, die braucht ihr, damit es uns hört.
Ja, aber hey, schreibt uns gerne auf
couchgeflüster.vienna auf Instagram. Könnt ihr uns auch einen Brief schreiben.
Das bitte nicht.
Rauchzeichen.
Rauchzeichen sind sehr willkommen. Bitte, ja, ich kann sie nur nicht gut lesen. Aber schreibt uns gerne, was ihr zum Thema Einsamkeit sagt und wie euch das vielleicht vorkommt. Und wenn ihr Ideen für andere Podcast-Folgen habt, lasst es uns gerne wissen. Wir sind immer auf der Suche nach Hot Topics, die euch beschäftigen.
Genau, gerne auch in die Kommentare.
Bis dahin, Bussi, Baba.